Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Ja. Wir haben heute traurige Themen zu verhandeln, Knut. Aber du bist Experte.
Ja!
Hast du mir gesagt.
Ich habe da viel zu erzählen, Experte, ja gut.
Das habe ich jetzt dir untergeschoben.
Ja.
Aber wir haben diese Folge, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, es geht heute um Liebeskummer. Und wir haben dazu eine Frage bekommen. Wir bekommen ja immer mal wieder Nachrichten von euch, auch mit Fragen, wo ihr sagt, hey, da könntet ihr doch vielleicht mal eine Folge zu machen. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen schlecht darin, auf diese Fragen zeitnah einzugehen, weil es doch, mein Leben ist voll, der Fragen sind viel. Aber sie kommen alle an und werden alle wahrgenommen, auch wenn vielleicht gerade nicht alle.
Und zu manchen trauen wir uns, was zu sagen.
Und heute geht es um Liebeskummer. Ich lese mal einen Ausschnitt aus einer E-Mail vor.
Ja.
Aktuell kämpfe ich mit Liebeskummer bzw. einem gebrochenen Herzen. Die Standardantwort: Gott hat einen Plan, hilft mir nicht weiter, da ich es nicht einfach schaffe, diesem Plan zu vertrauen. Deswegen wäre meine Frage, wie man am besten aus biblischer Sicht mit Liebeskummer umgeht, ohne an Gott oder auch zu sehr an sich selbst zu zweifeln. Über Klagelieder 3,39 habe ich viel nachgedacht und habe Probleme, diesen Vers einzuordnen. Ich frage mich, ob es generell falsch ist zu trauern, was nicht meinem generellen Eindruck der Bibel entspricht. Oder ist mit der Sünde hier eine spezifische gemeint, die Grund für das Trauern ist? In meinem Fall zum Beispiel die ungeordnete Liebe, dass ich eine Person unbewusst an Gottes Stelle gesetzt habe und nur deshalb trauere und ich somit anstatt zu trauern mehr über diese spezifische Sünde nachdenken sollte. Da ich erst vor relativ kurzer Zeit zum christlichen Glauben gefunden habe, fällt es mir vor allem im Alten Testament schwer, einige Stellen zu verstehen. Soweit einmal aus der E-Mail. Ich möchte erst mal sagen, ich freue mich, dass hier ein Mensch zum Glauben gefunden hat.
Ja, wunderbar. Halleluja.
Und es tut mir leid.
Herzlich willkommen.
Genau, Halleluja und nicht Halleluja, dass es dir gerade so geht, wie es dir geht. Das tut mir leid. Und wieder Halleluja. Ich finde das gut und beeindruckend, wenn Menschen versuchen, ihre großen Lebensfragen jetzt vor diesem neuen Horizont, den sie entdeckt haben, zu deuten. Also, hey, ich bin zum Glauben an Jesus gekommen und jetzt blicke ich anders auf die Themen, die so in meinem Leben sind. Das berührt mich jedes Mal wieder, wenn Menschen das erzählen. Ich finde, mir fiel sofort auf, wie viele Themen eigentlich in dieser Mail drin sind. Vielleicht können wir mal an der Oberfläche die mal kurz benennen, ohne sie jetzt alle zu vertiefen. Das machen wir dann den Rest der Folge. Knut, was steckt hier alles drin?
Ich muss so ein bisschen traurig lächeln bei diesem die Standardantwort, Gottes Plan für mein Leben. Also ich habe da erst total genervt drauf reagiert und gedacht, ja, was ist das denn für eine blöde Standardantwort? Und der arme Kerl, was hat er da schon erlebt, dass das für eine Standardantwort ist? Oder ist es ein Er oder eine Sie? Weiß man nicht, ne?
Who knows? Man ist ja anonym.
Ja, also ich sage jetzt mal eher, das liegt aber wahrscheinlich nur an meiner Identifikation, dass ich das so aus meiner Sicht. Da habe ich gedacht, wäre das denn die Antwort, die ich geben würde? Und da habe ich gedacht, naja gut, vielleicht würde ich schon was sagen wie, also da wäre schon ein Gedanke, dass Gott die Person nicht vergessen hat und da, also so in die Richtung. Aber dass das eine Herausforderung ist oder dass man daran verzweifelt, dass nicht zu ergreifen oder so zu ergreifen, dass es einen tröstet und so, das kann ich schon sehr nachvollziehen. Das vielleicht allgemein, bevor wir jetzt, also es ist ja eine sehr persönliche Frage.
Ja, wir bleiben hier nur im Allgemeinen. Ja, erstmal die Themen, welche da noch so
drin stehen. Die Themen. Genau, und dann die Frage, wie wende ich Bibeltexte auf spezielle Lebenssituationen an? Bei ihm jetzt konkret mit der Frage von dem Klageliedervers.
Da gibt es so einen Terminus technicus, einen Fachbegriff da drin. Ja. Ungeordnete Liebe.
Der mir nicht vertraut war, Malte.
Ja, genau. Das ist,
was meinst du damit?
Ich meine damit erstmal gar nichts. Das ist ja so, Tim Keller benutzt ihn tatsächlich oft und geht damit auf Augustin zurück. Das können wir gleich uns auch mal anschauen.
Genau, aber sag kurz, was du da meinst.
Die Idee ist sozusagen, es müsste eigentlich eine Liebeshierarchie in meinem Herzen geben. Gott auf Platz 1.
Ach so.
Und vielleicht Partner auf Platz 3 oder was auch immer.
Echt? Auf Platz 3 erst? Was wäre auf 2 dann? Ich dachte erst Gott, dann Partner, dann Kinder, dann Gemeinde.
Meinetwegen auch 2.
Achso, ich dachte, weil du jetzt den Partner auf 3 gesetzt hast.
Da geht es mir im Detail gar nicht drum. Die Frage ist sozusagen nur, dass in dem Moment, was also, aus der richtigen Reihenfolge
genau, kommt. Und die Frage ist, ich hab so sehr Liebeskummer, ist das ein Zeichen davon, dass ich mein Herz an die falschen Dinge hängt? Das ist ja
das ist das Thema, Herr Nippe. Danke sehr.
Entschuldigung, ich wusste einfach nicht, was du meinst. Ich wollte dich nicht verbessern. Nein, aber das finde ich eine interessante Frage.
Ja.
Und auch eine ambivalente Frage.
Ja.
Und dann dieses zum Thema bedeutet, also das ist jetzt ja wieder ausgehend von Klagelieder 3,39, was er dann auch, oder er, sag ich jetzt, im Vergleich zu anderen Bibel heißt das, ich darf nur über meine Sünde trauen, über alles andere nicht, alles andere ist oberflächlich. Ist das so?
Wie klagen eigentlich Christen? Wie trauern Christen? Ist auch eine Frage.
Ja.
Wir gucken uns das mal der Reihe nach an.
Ja.
Und wir starten.
Darf ich erst, ich habe nicht gesagt, ich bin der Experte, aber darf ich eine Sache schon mal vorher
Sie
sagen?
Sind der Experte, Nippe.
Ich fand die Frage auch so sympathisch, weil ich weiß, als ich zum Glauben gekommen bin, so mit 17, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, und begriffen hat, das ist Gottes Wort für mein Leben. Da habe ich sie natürlich auch im Hinblick auf die Themen gelesen, die mich damals so beschäftigten. Und so als Teenie oder entwachsene Teenie war das auch schon Liebeskummer. Ja? Und ich habe gedacht, wenn die Bibel Gottes Wort ist und zu allem was sagt, was sagt sie über das Thema Liebeskummer? Das war schon eine Sache, die so mitschwang. Und wo mein erstes Ergebnis enttäuscht war und ich ein bisschen enttäuscht war, wie selten das vorkam. Deswegen fand ich das hier, hatte das gleich meine Sympathien. Ich habe dann in einem zweiten Durchgang, habe ich dann doch was entdeckt. Und das hast du aber in deiner Logik weiter hinten, ist auch in Ordnung. Aber ich wollte damit sagen, das hat mich an dieser Frage, habe ich gleich mitgefiebert.
Das kommt bei mir auf die mutmachende Schlusskurve in der Architektur der heutigen
Folge. Ich habe dann doch was gefunden, aber erstmal konnte ich dieses, ja toll, also das ist doch sehr weit weg von meinem Leben. Das, was mich beschäftigt, kommt dir überhaupt nicht vor.
Und wenn ich so flapsig gesagt habe, Experte für Liebeskummer, nur um das einmal so klarzustellen, du hast gerade keinen Liebeskummer. Sondern
Ich bin einfach älter als Malte und habe nicht wie Malte meine Jugendliebe geheiratet. Das hat bei mir länger gedauert.
Nur bevor wir besorgte E-Mails bekommen, die sich um dich Sorgen machen.
Ach so, oder meine Ehe, nein, also alles gut gerade.
Das wollte ich nur einmal klarstellen. Vielleicht starten wir mal mit der Frage, mit diesem Gottesplan, dieser Standardantwort. Ne? Man kann das ja so deuten, ne? wenn eine Beziehung zu Bruch geht, dass man dann sagt, okay, das war nicht Gottes Plan, dass wir einander heiraten und miteinander durchs Leben gehen, sondern jetzt kommen ja noch so Zusätze. Gott hat vielleicht ja was Besseres mit mir vor. Gott hat ja vielleicht einen anderen Partner für mich im Sinn, den ich dann heiraten soll. Ja. Das ist ja auch das, was so manchmal durch so die christliche Welt geistert. Und ich würde sagen, ja, aber. Also grundsätzlich ja. Also Gott führt und leitet auch mein Leben. Und ich finde, wir haben ja mal eine Liedfolge gemacht. Die Reihe haben wir übrigens nie fortgesetzt, diese besondere Lieder. Das müssen wir eigentlich wieder aufnehmen. Ja. Befiehl du deine Wege. Ja. Das ist ja eigentlich eins der Lieder, wo es darum geht, eigentlich ist es zu platt zu sagen, Gott hat einen Plan. Aber klassisch würde man sagen, in die Providenz Gottes, die Vorhersehung Gottes im guten Sinne, dass er, ihm musst du trauen, er ist ein weiser Fürst. Und Gott führt und leitet mein Leben und er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Auch in solchen Zeiten, wo ich Liebeskummer habe. Das ist erstmal ein grundsätzlich richtiger Gedanke.
Für mich gibt es da zwei verschiedene Verkörperung von.
Ja.
Das eine ist dieses, Gott hat einen geheimen Plan für dein Leben und du musst ihn rausfinden.
Ja, das ist.
Und das ist total deprimierend, so dann ist Gott der große Sadist, der so einen Geheimplan hat, so der total clever, der total clever ist, aber eben mir nicht verrät.
Ja.
Aber in diesem Ding geht es eben darum, dass ich das rauskriegen muss. Ich muss das enträtseln. Ich muss die geheimen Zeichen lesen und darf sie nicht missdeuten, um dann sozusagen erfolgreich zum Ziel zu kommen. Mhm. Das ist sozusagen das Unangenehme oder das ist das Bild, was ich nicht so mag.
Da spielt Gott mit mir.
Ja, genau. Und er hat einen Plan, aber ich kann ihn auch versauen. Ja. Ich muss ihn entschlüsseln und ich darf ihn nicht versauen. Und das andere ist eher so in die Richtung, und das ist auch ambivalent, also mich tröstet das, aber ich kann verstehen, das andere das vielleicht auch. Gott wird mich ans Ziel bringen. Gott hat sich für mich was überlegt und das wird er tun. Und ich kann mir verschiedene biblische Geschichten angucken. Josefs Geschichte wäre ganz klassisch so, wo man das zum Schluss auch sieht. Mhm. Aber wo es zwischendurch überhaupt nicht darum ging, dass Josef immer, ja, wie meinst du es jetzt, Gott? Und was soll ich denn jetzt machen? Und also wo sozusagen immer die Gefahr besteht, dass man vom Plan Gottes abweicht und man es dann versaut. Nein, sondern egal, was mit Josef passiert und auch was alles Böse die anderen machen, Gott sagt, ja,
ich komme zum Ziel.
Ich komme zum Ziel. Das finde ich sehr positiv. Das kann auch dazu führen, dass man sagt, ja, ist dann völlig egal, was ich mache, und man sich entmündigt fühlt oder so. Nein, darum geht es nicht. Aber es geht um die Fürsorge Gottes. Es geht, ich habe da jetzt bei der Jahreslosung am Anfang dran gedacht, da haben dieses Wort aus dem Psalm, alle meine Tage waren vor dir in dein Buch geschrieben. Also mein Leben ist nicht ein leeres Buch und ich kann das vollschreiben und zum Schluss sage ich, ah, ich habe alles voll geklärt und das ist so schlecht. Nein, sondern Gott weiß, was er mit mir vorhat und wo er mich bringen will und darauf darf ich vertrauen. Und da, und jetzt anekdotische Geschichte, in einer Situation in meinem Leben, wo ich sehr verliebt war und es nichts geworden ist und ich auch da, und ich wirklich dachte, wie kann das sein, war der Vers aus Psalm 34, denen, die Gott suchen, wird nichts Gutes fehlen. War jetzt aus dem Kopf zitiert. Das war für mich eine Herausforderung und ein Trost. Mhm. Weil ich hatte ja gerade das Gefühl, dass mir was Gutes fehlt. Und hier die Zusage, nein, also da ist so ein bisschen, nein, das Gute, du brauchst dir keine Sorgen machen, du kommst nicht zu kurz. Also es war auch eine Herausforderung von dem, wo ich wollte, und das ist doch das Gute, das auch innerlich loszulassen und zu sagen, nein, mach dir keine Sorgen, dir wird nichts Gutes fehlen.
Es ist nur nicht, würde ich präzisieren, deckungsgleich mit dem Versprechen, da wartet noch ein besserer Partner auf dich.
Ja, genau.
Also das kann so sein.
Das kann sein und es kann auch sein, dass ich Single bleibe und lebenslang auch den Wunsch habe, also nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Versprechen erfüllt Gott. Und zu diesem Versprechen Gott, die Gott, ich suche das jetzt mal raus. Ich habe mir hier doch den Stift reingelegt. Da bin ich immer wieder zurückgegangen und es hat mich auch herausgefordert. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Genau dieser Vers. In der Basisbibel heißt es, selbst junge Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Also selbst die, wo man denkt, ein junger Löwe, der kann da sich doch alles nehmen, was er will. Nein, selbst die nicht. Aber die auf Gott vertrauen, denen wird nichts Gutes fehlen. Da immer wieder zurückzugehen und das sich immer wieder zusprechen zu lassen, das wäre so meine Sache, die in die Richtung dieses Plangedankens geht. Aber wie gesagt, der muss für mich auch in einer bestimmten Weise ausgeformt sein.
Und ich glaube auch nicht, dieses Konzept, dass Gott für jeden Mensch den einen Partner vorherbestimmt hat, in so einem Konzept von diesen Kugelmenschen, weißt du, die so auseinandergerissen werden. Es gibt für jeden die eine Hälfte, die mich dann wieder vollständig macht. Und das hat Gott schon für uns vorherbestimmt. Und
nein, das ist, diesen mit den Kugelmenschen ist ja aus der griechischen Philosophie, Plato, glaube ich. Und das andere ist ja das Lustige, dass wenn einer dann einmal einen Fehler gemacht hat, das sofort kettenreaktionsmäßig.
Dann geht's für alle nicht auf, ne?
Ja, nein, das ist ja, genau.
Einen anderen Aspekt auch nochmal an dieser Formulierung, in dieser Frage, die mich sehr ins Nachdenken gebracht hat, war, dass er sagte, da ist ja der Plan Gottes und manchmal schaffe ich es nicht, dem zu vertrauen.
Ja.
Ich dachte, wir müssen auch nochmal drüber reden, was eigentlich Vertrauen ist. Weil wir haben ja manchmal so ein Bild von Vertrauen, dass man einfach sagt, klar, Gott hat einen Plan und ich zweifle auch gar nicht dran und jeden Moment denke ich, natürlich macht Gott alles und ich gehe jeden Tag, stehe ich froh auf und mir geht es immer super.
So ging es Josef nicht.
So ging es den lieben Alten nicht, um Paul Gerhardt zu zitieren. Nein, ich fand das, was mich so anregt, ich muss ja immer erzählen, wie Luther Genesis-Vorlesung, das lese ich. Genau,
ich erzähle von meinen Teenie-Geschichten und du erzählst aus von deiner Luther-Lektüre. So sind die Rollen klar verteilt, genau.
Jeder gefällt sich in der Rolle, die er so hat. Luthers Lieblingsbibelstelle, die er immer wieder in diesen Geschichten, diesen herzerreißenden Geschichten bringt, ist immer, dass er sagt, dem ging es so, wie es der Prophet Jesaja schreibt. Mhm. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist Luthers Bild für Glaube und Vertrauen. Das Bild von sozusagen einem glimmenden Docht, der kurz vorm Ende steht, der aber nichts anderes kann, also als auf ein Wunder zu hoffen. Und das ist eigentlich, also in dem Moment, wo jemand sagt, es fällt mir so schwer zu vertrauen, weil alles danach aussieht, dass das nicht klappt. Ich meine, ich kenne ja auch so viele, die haben, das ist ja so eine Fantasiekette. Dann ist man vielleicht Anfang 30 und dann klappt eine Beziehung nicht. Und dann denkt man, okay, bis ich jetzt wieder jemanden kennengelernt habe. Und bis wir uns dann geht eine Zeit, bis man dann verlobt ist. Und dann geht eine Zeit, bis man dann geheiratet hat. Und bis man dann das erste, dann bin ich ja erst Vater mit, also, und dann denkt man, wie das biologisch, also, man hat dann sofort Fantasien.
Malte guckt mich dabei ganz vorsichtig an, weil ich so spät, ich habe erst mit 42 geheiratet und danach, also, genau, das ist der Albtraum. Als 27-Jähriger wäre das mein Albtraum gewesen, wenn man mir das gesagt hätte.
Da ist das auch nicht leicht, in solchen Momenten zu vertrauen. Aber das ist gerade die, also, Glaube ist seiner Natur nach in einer gewissen Hinsicht immer schwach, aber er glaubt an jemanden, der stark ist.
Ja, und Vertrauen heißt ja auch nicht, dass ich immer da, also es gibt auch jetzt doch Punkte in meinem Leben, wo ich sage, also wenn ich im Himmel bin, dann will ich mal zu Gott gehen und sagen, also
warum?
Das muss mir jetzt mal erklären. Das verstehe ich nicht. Und mein Vertrauen besteht nicht darin, dass ich mir jetzt diese Dinge angucke und sage, ja, ja, hat schon alles seine Ordnung. Nein, im Gegenteil, die wühlen mich auf. Mein Vertrauen besteht darin, dass ich sage, okay, ich gebe Gott aber die Chance, wenn wir uns dann gegenüberstehen, dann kann er nochmal, so, weißt du? Und da bin ich auch echt gespannt drauf. Aber denn solange ich darauf gucke...
Und ich vertraue seiner Zusage, dass das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich will jetzt auf ein Stichwort mit dir eingehen, das wir vorhin schon mal gestreift haben. Ungeordnete Liebe.
Ja.
Jetzt kommt, finde ich, ein Konzept, was ein wenig weiterhilft in solchen Momenten. Aber wenn man es falsch anfasst, glaube ich, auch ein bisschen auf die schiefe Bahn.
Wie das oft so ist.
Also vielleicht erstmal positiv, worum geht's? Tim Keller benutzt das tatsächlich auch das Stichwort. Es gibt ein Buch, wenn man das Konzept, glaube ich, verstehen will, was man lesen kann. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Das finde ich eine ganz schöne deutsche Übersetzung, wo es eigentlich um Götzen geht. Das ist vielleicht erstmal ein sperriges Wort, Götzen. Aber im Grunde ist es die Idee von Martin Luther, überall, woran ich als Mensch mein Herz hänge, das ist eigentlich mein Gott.
Ja.
Was ich im Leben am meisten fürchte, am meisten liebe, am meisten vertraue. Und Tim Keller geht dann auch auf Augustin zurück und finde ich erstmal ganz charmant, Sünde nicht erstmal als was Böses zu verstehen, was ich alles nicht darf, sondern Sünde eigentlich als was Gutes zu verstehen, was aber ein
Ungeordnetes.
Was einen zu hohen Platz einnimmt.
Ja.
Tim Keller bringt das Beispiel, wenn ich als Erwachsener meinen Job mehr liebe als meine Familie, dann geht am Ende alles kaputt.
Ja.
Weil meine Familie kaputt geht, das wird auch Auswirkungen auf meinen Job haben. Das heißt, es gibt eine richtige Reihenfolge dieser Dinge.
Ja.
Nämlich, meine Familie sollte über meine Arbeit stehen.
Finde ich ein sinnvolles Konzept.
Und er sagt dann, auf Platz 1 sollte immer Gott stehen, weil nichts anderes diesen Platz haben kann. Weil alles andere auch an diesem Anspruch scheitert, das Wichtigste in meinem Leben zu sein.
Finde ich gut.
Und das finde ich auch super, dass man für jedes, sage ich auch fast jedem Ehepaar, irgendwie in der Vorbereitung zur Hochzeit, mich in der Tiefe glücklich zu machen, das kann kein anderer Mensch leisten. Und wenn man das von seinem Ehepartner erwartet,
überfordert man ihn und
fährt die Ehe an die Wand.
Ja.
Und in dem Sinne kann natürlich auch Liebeskummer nicht gleich Liebeskummer sein. Ich kenne auch tatsächlich Menschen, die sind echt traurig und geht durch eine schwere Zeit, wenn sie Liebeskummer haben.
Ja.
Und es gibt Menschen, die bekommen kein Bein mehr auf dem Boden, weil man das Gefühl hat, hier ist die Lebensgrundlage gerade weggebrochen.
Ja.
Und dann ist das schon hilfreich zu überlegen vielleicht, wer ist am Ende eigentlich der Bräutigam meiner Seele? Zu wem gehöre ich?
Ja, okay.
Wo es, glaube ich, kippen kann, ist, wenn man eine gesunde Trauer darüber, dass was Gutes kaputt gegangen ist, gleich problematisiert und sagt, oh, das ist vielleicht ungeordnete Liebe. Und dann so ein leichter, ich sag mal, so ein Stoizismus draus wird und sagen, eigentlich überall, wo ich traurig bin, hänge ich zu sehr an der Welt. Da kriege ich so Bauchschmerzen.
Das hängt auch sozusagen damit zusammen, wie gnädig man mit diesem Konzept dieser ungeordneten Liebe ist und ob man das jetzt benutzt, um sich selber eine Orientierung zu geben. Zum Beispiel, niemand kann der Bräutigam meiner Seele sein, sondern das ist etwas, was nur Jesus tun kann. Oder ob ich das noch mache, um mich selber fertig zu machen. Ich erinnere mich an eine Kellerpredigt, das kriege ich nicht mal ganz zusammen, wie der auch als Beispiel dafür brachte, wie so eine junge Frau bei ihm war, die so völlig verzweifelt war, weil so irgend so ein komischer, pickliger Typ aus der Gemeinde sie nicht mochte und so. Und alles, worüber er erzählte, welchen Stellenwert wir bei Gott haben und wie wertvoll unsere Würde ist und so, das spielte alles keine Rolle, weil ein Typ sie nicht anguckte und so. Und da hat er zu Recht gesagt, da ist was schief.
Mhm.
Ja, da ist doch so. Und das finde ich alles gut. Also wie gesagt, aber sich jetzt, nachdem man Liebeskummer hat, sich dann noch fertig zu machen, weil man sagt, und das bedeutet ja auch, ich bin ein Götzendiener und ich habe die falsche Sache. Das halte ich für unproduktiv. Sondern im Gegenteil, man kann das ja auch tatsächlich im Erstaunen über das eigene Herz wahrnehmen, zu welcher Sehnsucht das eigene Herz fähig ist.
Mhm.
Und dann zu sagen, worauf kann man es richten?
Mhm.
Wo findet diese Sehnsucht eigentlich wirklich Erfüllung? Ich erinnere mich, dass ich mal in eine Frau so verliebt war, und das war neu für mich, und ich war nicht mehr Teenie, dass ich es schön fand, nachts im Garten zu stehen und ihren Namen zu sagen. Nur den Namen sagen war für mich toll.
Die ist ja so eine romantische Ader.
Ja, Malte, das hängt ja immer diesen akademischen Themen, die du bringst. Nein. Und das hat dazu geführt, dass ich nochmal ein ganz anderes Verständnis hatte für dieses, dass in der Bibel steht, dass der Name Gottes süßer als Honigseim ist. Und ich habe an der Stelle etwas über mein Herz gelernt, wozu es fähig ist, was die Kapazität meines Herzens und was für Gott geschaffen ist. Ja, das, und da habe ich nicht, und das fand ich interessant, also das war eine Bereicherung für mich an dieser Stelle, zu sehen, welche tiefen Dimensionen es in meinem Herzen gibt, die von Gott und auf ihn hin geschaffen worden sind. Und so würde ich da eher mit umgehen und nicht als jetzt noch ein Prügel drauf und jetzt schäm dich auch noch, nicht nur weil du abgelehnt wurdest, sondern schäm dich jetzt auch noch, dass dir das so wichtig ist.
Sondern eher die Spur, wo finde ich in allem Schmerz, der definitiv da ist, gibt es da sogar eine Spur, ein Fingerzeig auf die Liebe Gottes in dem. Und vielleicht sollten wir das zum Ende der Folge nochmal groß machen.
Ja, sind wir schon am Ende?
Nein, aber bevor wir das tun, will ich noch eine Sache kurz zwischenschieben. Ich glaube, muss man gar nicht so viele Worte verlieren. Zu dieser Stelle im Buch Klagelieder. Und ich finde, das sagt ja auch was Grundsätzliches. Wie gehe ich eigentlich mit solchen Bibeltexten um? Die ja erstmal, die Klagelieder geht es nicht um Liebeskummer. Ich finde, das muss man sich einmal klar machen. Was ist der Kontext? Der Kontext ist, Jerusalem wurde zerstört. Und warum wurde Jerusalem zerstört? Weil das Volk, ich sage es mit meinen Worten, nicht auf Gott gehört hat und Gott war dem Volk egal und egal, was Gott gemacht hat und wem er geschickt hat, die Leute haben sich dafür nicht interessiert. Und jetzt gab es dafür eine Konsequenz. Und jetzt gibt es dann schon Interesse dran, worauf auch Jeremia hinweist, seht doch bitte mal einen Zusammenhang zwischen diesem Unheil und eurer Sünde.
Ja.
Und bitte kehrt doch jetzt endlich mal um. Das ist aber eine andere Geschichte als eine Liebeskummergeschichte.
Und da würde ich sehr vorwarnen, dass bei jeder Liebeskummergeschichte und bei jedem, es ist etwas nichts geworden, es ist etwas zerbrochen, gleich zu sagen, und an welcher Sünde in deinem Leben liegt es, dass Gott da einen Strich durchgemacht hat. Da gibt es oft keinen Zusammenhang. Nee. Liebeskummer ist ein grundsätzlich, eine gute Freundin hat mal zu mir gesagt, Knut, jeder Mensch hat das Recht, sein Herz gebrochen zu kriegen. Das ist hart, aber das ist wahr. Es ist einfach normal. Es ist schön, dass man jemand mögen kann und sich verlieben kann. Und es ist nicht selbstverständlich, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und das gehört einfach dazu, dass es manchmal einseitig ist und damit ist umzugehen. Und das ist nicht immer, oder das ist ziemlich sicher, fast nie ein Zeichen dafür, dass man gegenüber Gott was falsch gemacht hat. Manchmal noch nicht mal gegenüber dem anderen Menschen, dass man, was habe ich falsch gemacht, sondern manchmal ist das einseitig und das ist normal.
Und jetzt doch die spannende Frage, inwiefern kann ich das Herz Gottes besser verstehen? Das finde ich ist ja nochmal jetzt sozusagen die finde ich am produktivsten, die Richtung.
Also, als ich 17 war. Und die Bibel durchgelesen habe und genervt war.
Das ist auch ein guter Buchtitel für dich, Anzeige, als ich 17 war.
Ich war 17. Und ich war ein bisschen genervt, wie wenig dieses Thema, was mich so beschäftigte, da vorkommt. Und eine Geschichte habe ich zum Glück übersehen. Also es gibt so eine ganz schreckliche in 2. Samuel 13, wo ein Sohn von David sich in seine Halbschwester verliebt und so sich verzehrt nach der, dass er krank ist und dann ihm ein beknackter Freund noch den Rat gibt, wie er das dann dreht, dass er die ins Bett kriegt und es ist eigentlich eine Vergewaltigungsgeschichte und als er dann abgelehnt wird, dann hasst er sie. Also es ist wirklich total ein emotionaler Wechsel von erst verzehren und dann verachten. Oder ganz, also das hätte mich, die habe ich damals nicht gesehen, aber die hätte mir auch nicht geholfen. Ansonsten fand ich, das Thema kommt dir überhaupt nicht vor. Ja, das hat mich genervt. Und dann irgendwann fiel mir auf, worum es aber eigentlich fast die ganze Zeit geht, nämlich um Gottes unerfüllte Liebe zu uns.
Das ist eines der Hauptthemen der Bibel.
Ja, also ich habe immer geguckt, wo kommt in der Bibel was vor, wo ein Mensch sich in jemand anders verliebt und das wird nicht erfüllt und wie hilft Gott dem? Und das kam jetzt nicht so oft vor. Aber es geht die ganze Zeit eigentlich, schreit mir Gott entgegen, es geht mir darum, wie sehr ich dich und die Welt und deine Mitmenschen liebe und wie ihr das gar nicht merkt. Also das Thema kam vor, nur in einer völlig anderen Perspektive, die auch meine kleine Perspektive, das habe ich dann auch wahrgenommen, deutlich überstieg. Und ich sozusagen etwas von meinem Schmerz mich dann eben auch auf Gottes Schmerz und auf seine Liebe verwies und mir auf einmal deutlich wurde, was Gott wichtig ist und wie Gott mir gegenübersteht. Und das war so ein richtiger Wow-Moment, als mir das so deutlich wurde.
Und dafür könnten wir jetzt vielleicht noch mal ein paar Beispiele nennen, ja, wo das in der Bibel. Eins, das ist der Moment, wo Jesus vor Jerusalem steht und weint über die Stadt. Und dann sagt Jesus, ich habe dich versucht zu sammeln, wie eine Henne
ja.
ihre Kinder sammelt. Das ist natürlich auf der Bildebene nicht jetzt irgendwie die Liebesbeziehung, die nicht erwidert wird, sondern eher die Eltern-Kind. Also das ist eine andere
das stimmt,
Ebene, aber die Grundstruktur ist unerfüllte Liebe.
Und das muss ich auch sagen, auch damals waren das eigentlich Stellen, die mich noch mehr angesprochen haben, als es gibt auch ein paar andere, die nennen wir gleich, aber die haben mich vor allen Dingen angesprochen.
Also Jesus weint über Jerusalem, weil er eigentlich diese Stadt liebt und nicht also die Menschen, die in dieser Stadt sind und die Menschen ihn aber ablehnen.
Ja.
Und das bricht ihm das Herz.
Es ist dieses, sie lieben ihn nicht zurück und manchmal, sie kriegen es noch nicht mehr mit. Sie glauben das nicht mehr. Auch das kennt man ja vielleicht, dass man jemanden liebt und hat das Gefühl, der andere weiß das gar nicht oder kann das gar nicht wahrnehmen oder irgendwie so. Und genau das ist das, was Gott mit uns Menschen erlebt.
Es gibt im Alten Testament das Buch Hosea, das ist ja eins der schrägsten Bücher, also wenn man sich diesen Versuchsaufbau dieses Buches ja. anguckt, dass Gott sagt, Hosea, ich habe einen Auftrag an dich, du sollst jemand nicht ganz so Unrühmliches heiraten.
Ja.
Und dann eine Frau, die ihm dann auch ständig untreu ist. Und das soll sozusagen das große Symbol und Zeichen sein, wie es zwischen mir und meinen Menschen
meinen Leuten aussieht.
Also sozusagen Gott ist wie der gehörnte Ehemann, der quasi ständig betrogen wird, dem das Herz gebrochen wird. Und in dem Kontext, ich lese mal einen Teil aus Hosea 11 kurz vor, da sagt Gott, ich aber hatte Ephraim, Name für sein Volk, Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen. Aber sie merkten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich würde sagen, der Struktur nach ist das Liebeskummer, das ja, Gott fühlt und empfindet. Ich setze doch mal einen drauf, Jeremia 2. Ich gedenke der Treue deiner Jugend, der Liebe deiner Brautzeit, als du mir folgtest in der Wüste. Das ist so wie, man kennt es ja vielleicht manchmal so, wenn man Liebeskummer hat, dann schwelgt man so in der Vergangenheit. Und
als
wie
noch alles in Ordnung war.
Als noch alles in Ordnung ja. war. Und das war, und so ein bisschen tut Gott das rhetorisch hier in Jeremia 2. Ich glaube nicht, dass Gott es braucht, in der Vergangenheit zu schwelgen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, was sagt es über das Herz Gottes?
Mindestens spricht er da ja Emotionen an, die wir kennen, um uns da auch emotional hineinzunehmen, wie er uns gegenüberführt.
Und die Jahreslosung. Die Jahreslosung kommt ja von der Schlussgerade der Bibel her. Siehe, ich mache alles neu. Das ist ja aus dem Zusammenhang, wie Johannes auf das Ende der Welt blickt. Und auch da kommt ja sozusagen die Braut Gottes geschmückt.
Das neue Jerusalem kommt geschmückt genau. wie eine Braut.
So rum.
Ja.
Und das ist ja eigentlich auch das Bild vom Ende. Da ist noch mal eine Hochzeit am Ende.
Genau, nicht nur an der Stelle, sondern an vielen Stellen. Das Hochzeitsbild ist sehr prominent im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Jesus, der Bräutigam.
Aber nicht nur der Bräutigam meiner Seele. Das ist auch ein bisschen unzulässige Zuspitzung von uns hier. Eigentlich meint das die ganze Gemeinde.
Genau.
Das ist immer eigentlich ein kollektives Bild in ja. der Bibel. Nicht ich bin, nicht Jesus.
Nicht ich und Jesus, sondern Jesus und wir.
Aber die Idee ist, da findet der Liebeskummer final sein Ende. In dem Moment, wenn das große Hochzeitsfest am Ende gefeiert wird.
Ohne jetzt den Schmerz des Liebeskummers zu relativieren, das möchte ich gar nicht. Aber bevor man sich jetzt noch zusätzlich einen Vorwurf daraus macht und sagt, ja, und das ist auch so schlecht, dass ich noch Liebeskummer habe, das zeigt, wie ungeistlich ich bin. Tatsächlich versuchen es positiv zu sehen, dass darin eine Erinnerung zu sehen, wie Gott uns liebt. Und zwar, Gott liebt uns noch viel stärker. Also wenn ich denke, oh, noch nie hat jemand so geliebt und es wurde nicht genau. erwidert. Nee, du wirst noch mehr geliebt.
Es gibt dieses schöne Lied, Freut euch der schönen Erde, das wir als Gemeinde im Sommer singen. Da geht es im Lied darum, dass der Dichter staunt darüber, wie toll manchmal es draußen ist im Sommer. Und er sagt am Ende, wenn am Schemel deiner Füße und am Thron schon solcher Schein, oh, was muss in deinem Herzen erst für Kraft und Wonne sein. So, also wenn schon so viel Kraft in unseren menschlichen Herzen und unseren Gefühlen gerade hier ist, wie viel
Kraft
und Liebe muss eigentlich dann erst in Gottes Herzen sein? Und zwar mit einer Liebe, die nie alles erträgt, die alles glaubt, die alles hofft und alles duldet. Die Liebe hört nimmer auf. Und damit ist Gottes Liebe gemeint.
Amen.
Ich hoffe, das hat ein bisschen weitergeholfen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, auch wenn ihr selber Themen habt, wo ihr denkt, oh, dazu wird uns mal eine Folge Tischgespräche interessieren. Wir gucken und sortieren dann immer und wenn Knut und ich das Gefühl haben...
Genau, und Malte liest Luther, ich erzähle aus meinem Leben.
Und wo das passt, machen wir dann eine Folge Tischgespräche. Schreibt uns dazu gerne eine Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de, Tischgespräch mit AE. Und auch wenn ihr uns einfach ein Feedback schreibt, das berührt uns tatsächlich, ja, eure Geschichten zu lesen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wo wir ringen werden um 2 Bibelstellen.
Ach ja.
Oh ja, das wird, mal gucken, ob wir das hinkriegen, Knut.
Ich mach Paulus, du nimmst Jakobus.
Jetzt haben wir schon die Katze aus dem Sack. Naja, mehr in 2 Wochen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.